Das Interview der Woche mit Marc Kleber. Und ich spreche heute mit dem evangelischen Militärbischof Dr. Bernhard Fellenberg. Herzlich willkommen, Herr Fellenberg.
Ich grüße Sie herzlich.
Es ist ja ein besonderer Sendetermin, wenn man in diesen Zeiten zwischen Gründonnerstag und Ostersonntag sendet, sendet man quasi zum Höhepunkt des Kirchenjahres. Und Ostern verbindet sich für evangelische Christen mit der Hoffnung auf einen Neuanfang. Herr Fellenberg, mal ganz ehrlich, in diesen Krisenzeiten mit all den Nachrichten aus der Ukraine, worauf können Sie da Hoffnung haben?
Also als Christen glauben wir immer, dass neues Leben möglich ist. Das ist das, was an Ostern gefeiert wird, dass nach dem Tod Jesu die Auferstehung kam und dass er sozusagen uns vorausgegangen ist und damit neues Leben für die Menschen auch täglich neu ist. Aber bis Ostern kommt, ist halt auch eine lange Passionszeit. Und wir befinden uns jetzt in der Karwoche, das heißt, es ist der Höhepunkt der Passionszeit. Und natürlich ist gerade mit Blick auf die Bundeswehr und man denkt an das Jahr 2010, das Karfreitagsgefecht, diese Woche auch ganz besonders besetzt. Und somit habe ich als Militärbischof auch das im Hintergrund, dass Passion auch Leiden heißt, auch Leiden, das natürlich durch Krieg auch ausgelöst wird und das, was Menschen dadurch erfahren.
Sie sind gewissermaßen der oberste Seelsorger, der Chef von 100 evangelischen Militärseelsorgerinnen und Seelsorgern hier im Inland bei der Bundeswehr. Es gibt noch ein paar im Ausland. Und Sie besuchen auch die Truppe. Wenn Sie in dieser Zeit jetzt mit Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr in Kontakt kommen, was ist der erste Satz, den Sie hören?
Also der erste Satz ist schon, dass es eine ganz andere Ernsthaftigkeit ist und dass auch die Situation an vielen Standorten sehr anstrengend ist. Ich war jetzt gerade in der letzten Woche in Plymouth, wo wir mal zusammen mit anderen deutschen Soldaten auf der Fregatte Hamburg waren. Und da wurde sozusagen geübt. Die Fregatte Hamburg wird demnächst ins Rote Meer gehen. Und da war diese Ernsthaftigkeit in den Übungen zu spüren, weil man genau jetzt weiß, das, was ich übe, kann ich vielleicht gebrauchen und muss ich vielleicht sogar gebrauchen. Das war vor einigen Jahren noch anders. Und von daher merkt man schon, die Situation ist angespannt, aber auch sehr professionell. Das sind Soldatinnen und Soldaten. Aber natürlich für die Familien schwingen da noch andere Dinge mit.
Ich habe gerade die Zahl genannt, 100 Seelsorgerinnen und Seelsorger für 181.000 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Wie viele können Sie da tatsächlich erreichen, die angespannt sind und sich Gedanken machen, wie es für sie weitergeht in dieser Krisensituation?
Also wir haben Gott sei Dank wirklich sehr, sehr gute Militärgeistliche und natürlich erreichen wir viele, aber nicht alle. Dazu sind wir einfach personell zu schwach aufgestellt. Aber wir haben unter den 181.000 immer noch gut 50.000 evangelische Christinnen und Christen, die mit uns Gottesdienst feiern und natürlich auch andere. Und wir sind inzwischen, das waren wir als evangelische Kirche schon immer, kommunikativ gut unterwegs. Martin Luther hat damals den Buchdruck genutzt. Wir nutzen heute Instagram und andere Social-Media-Kanäle, wo man auch Soldatinnen und Soldaten erreicht, die nicht direkt sozusagen in Präsenz im Gottesdienst dabei sind oder mit denen man spricht, sodass die Reichweite schon durchaus schön ist.
Sie haben gesagt, die Stimmung sei angespannt. Sie haben das Stichwort Familie genannt. Was sind denn Dinge, die die Menschen beschäftigen, die ihnen auf der Seele liegen, für die sie halt sorgen sollen?
Naja, die Erfahrung vor 2 Jahren war ja bei dem Angriff Russlands auf die Ukraine erst einmal, dass sicherlich viele Soldaten da stärker involviert waren im Sinne von, wir haben damit gerechnet. Das war in der Gesellschaft ganz anders. Aber für die Familien stellt es sich natürlich anders dar. Das heißt, wie rede ich denn mit meinen Kindern über Krieg, wenn auf einmal der kleine Soldatenjunge nach Hause kommt und sagt, du, der Fritz hat in der Schule zu mir gesagt, dein Vater ist bei der Bundeswehr, der muss jetzt in die Ukraine, der stirbt da. Das heißt, die Eltern waren am Anfang vor 2 Jahren erstmal in der Situation, überhaupt Dinge zu erklären, weil sie einfach anders und präsenter waren, als wenn man gesagt hat, ich gehe in einen Auslandseinsatz. Und das hat sich jetzt natürlich im Laufe der Zeit verändert. Aber dass die Männer oder auch die Frauen, je nachdem, jetzt an der NATO-Ostflanke in Einsatzübungen sind und quasi direkt an der Ostflanke Verteidigung üben, das macht die Ernsthaftigkeit der Situation deutlich, dass wir darüber reden, dass wir eine Litauen-Brigade aufstellen, dass sozusagen diese Litauen-Brigade rund 6000 Soldatinnen und Soldaten umfassen soll, dass Familie dort mitgehen soll. Das beschäftigt die Familien von Soldatinnen und Soldaten natürlich. Und von daher ist da eine andere Situation und man ist sich auch bewusst, dass man einen Beruf ergriffen hat, der, wie man in der Bundeswehr sagt, auch ein scharfes Ende hat.
Ein scharfes Ende im Sinne von?
Im Sinne von, dass ich gelobt habe, die Freiheit der Bundesrepublik Deutschland zu verteidigen, auch mit meinem eigenen Leben. Und deshalb sind die Übungsszenarien, die wir jetzt haben, eben durch eine andere Ernsthaftigkeit geprägt. Auch das Bewusstsein ist eine andere. Denn wenn man sich vorstellt, dass man über Landes- und Bündnisverteidigung nachdenkt, dann hat das eine andere Intensität, als zu sagen, ich gehe in einen Auslandseinsatz. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich aus diesem Auslandseinsatz wieder lebend herauskomme, ist hoch. Aber wenn man sich vorstellt, was passieren würde, wenn Russland die NATO angreifen würde, dann sprechen wir über viele Verletzten und Todeszahlen. Und das fasst natürlich die Menschen auch an. Keine Frage.
Lässt sich diese neue Ernsthaftigkeit, die Sie beschreiben, auch in Zahlen ablesen? Kommen mehr, weil tatsächlich mehr Menschen sich Gedanken machen seit Beginn des Ukraine-Kriegs?
Also der Unterschied zwischen dem zivilen Pfarrer und dem Militärgeistlichen ist sowieso die Erfahrung, dass Soldatinnen und Soldaten ihren Pfarrer oder ihre Pfarrerin recht häufig aufsuchen. Das heißt, wir merken, Seelsorge wird stark nachgefragt. Das hat durchaus auch zugenommen an der einen oder anderen Stelle. Wir haben Statistiken, die sagen, rund 91% aller Soldatinnen und Soldaten finden, dass Militärseelsorge wichtig ist. Und über die Hälfte haben schon Angebote der Militärseelsorge wahrgenommen. Das zeigt, hier gibt es einen engen Konnex, ein intensives Miteinander. Und wir merken durchaus an den Stellen, wo wir Gottesdienste feiern, im Auslandeinsatz oder bei Übungen in Estland, in Litauen, in der Slowakei, dass dort natürlich der Gottesdienstbesuch auch nochmal eine andere Intensität, auch von der Zahl her hat, als wir das in Deutschland feststellen. Von daher merken wir natürlich, dadurch, dass die Militärgeistlichen mit den Soldatinnen und Soldaten auch zusammen leben, sie begleiten, Monate mit ihnen ins Ausland gehen oder in die Übungen gehen, dadurch entstehen Kontakte und aus Lebensberatungen werden auch Fragen nach dem Glauben, nach Jesus Christus und überhaupt nach dem Leben an sich, nach Leben und auch Sterben.
Die Angespanntheit ist ja das eine. Das andere ist die Frage, welche Rolle die Bundeswehr spielt, politisch und auch in der Gesellschaft. Haben Sie den Eindruck, dass sich durch den Ukraine-Krieg und die sich zuspitzende Debatte auch über eine Kriegsgefahr in ein paar Jahren hier bei uns, sich der Stellenwert der Bundeswehr verändert hat und das auch bei den Soldatinnen und Soldaten etwas auslöst?
Der Stellenwert der Bundeswehr ist ja sozusagen in einem sehr niedrigen Umfang in der Gesellschaft präsent gewesen. Wir haben das Glück gehabt, das muss man ja so sagen, über viele Jahre im Frieden zu leben und auch zu wissen, wir sind von Freunden quasi umzingelt. Das hat sich deutlich verändert. Die Bundeswehr hatte mehrere Schritte, wo ihre Präsenz wieder deutlich spürbar war in der Gesellschaft. Und das fing natürlich jetzt in der Fläche an, mit Corona und der Art, wie die jungen Soldatinnen und Soldaten professionell mit Kranken umgegangen sind, wie sie sozusagen in Pflegeheimen gearbeitet haben, wie sie bei Impfstationen dabei waren und so weiter. Das Zweite war jetzt sozusagen der Überfall Russlands auf die Ukraine. Und da merken die Soldatinnen und Soldaten, dass sich in der Gesellschaft schon was getan hat. Deutlich wird das immer am Freitag in der Bahn. Da fahren ja Soldatinnen und Soldaten in der Regel in Uniform. Und da sind sie früher häufig auch angepöbelt worden. Das ist heute anders. Heute sagen viele Leute, danke, gut, dass ihr diesen Dienst macht und so weiter. Also die Stimmung hat sich verändert und das spiegeln mir die Soldaten auch sehr, sehr deutlich.
Ich frage das auch deswegen, weil es zuletzt ja eine Diskussion gab über Äußerungen von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. dass wir mehr Bundeswehr, quasi Jugendoffiziere an den Schulen bräuchten, eventuell auch Zivilschutzübungen. Und sie sagte, wir brauchen ein unverkrampftes Verhältnis zur Bundeswehr. Haben wir denn als Gesellschaft für Sie als Militärbischof, Herr Fellenberg, ein verkrampftes Verhältnis zur Bundeswehr?
Naja, es war sozusagen die letzten Jahrzehnte nicht nur entspannt. Und von daher merkt die Bundeswehr, aber merkt auch die Militärseelsorge, dass sie auf einmal wieder anders wahrgenommen wird. Das ist so. Insgesamt merke ich, dass die Gesellschaft sich bewegt und sagt, ja, wir brauchen zur Verteidigung unseres Landes, auch zur Verteidigung unserer Demokratie, um die Freiheit und die Vielfalt zu erhalten, die wir in unserem Land haben, brauchen wir Menschen, die dafür eintreten. Das ist ein erster Schritt. Und der zweite Schritt könnte vielleicht lauten, ja, ich selbst bin auch bereit, mich dafür einzusetzen, auf welchem Weg auch immer.
Bundeswehroffiziere an Schulen. Dazu gibt es ja bereits Kooperationsverträge von den Bundesländern. Baden-Württemberg zum Beispiel hat einen solchen Kooperationsvertrag. Andererseits sind Bildungsgewerkschaften wie die GEW sehr stark dagegen. Wie sehen Sie das? Brauchen wir mehr Bundeswehr an den Schulen?
Ich glaube nicht notwendigerweise, dass wir mehr Bundeswehr an Schulen brauchen, sondern wir brauchen ein Bewusstsein der Gesellschaft, auch der Politik, wie wir sozusagen die Verteidigung unseres Landes organisieren. Und da sind ja Diskussionen momentan zu beobachten, wie man zum Beispiel stärker an junge Leute herantreten könnte, um sie für einen vielleicht einen Gesellschaftsdienst oder einen Dienst an Deutschland und für Deutschland zu begeistern. Ich glaube, bei dieser Diskussion wird es noch einige Runden geben, aber es ist in der richtigen Richtung. Wir sind in einer Situation, wo wir uns als Gesellschaft auch finden müssen und uns verabreden müssen, dahingehend zu sagen, es ist wichtig, dass wir unsere Demokratie verteidigen, dass wir sie leben, dass wir sie ausfüllen. Und dazu gehört normalerweise auch, dass wenn ein äußerer Feind uns angreifen würde, man in der Lage ist, sich zu verteidigen.
Ostern ist auch die Zeit der Ostermärsche, der Friedensbewegung, des Eintretens für eine pazifistische Einstellung. Aber in dieser Zeit, so wie ich Sie verstehe, würden Sie sich falsch zusammengefasst von mir fühlen, wenn ich sage, aus Ihrer Sicht hat der Pazifismus ausgedient?
Das wäre wirklich falsch verstanden, weil der Pazifismus in der Kirche und darüber hinaus immer nötig ist. Deswegen finde ich es auch gut, dass wir mehrere und unterschiedliche Stimmen in unserer Kirche haben. Jesus Christus ist derjenige, der uns zum Frieden mahnt. Aber zu sagen, ich kann Frieden schaffen ohne Waffen als die einzige Option im Nachdenken und Handeln gelten lassen für mich und alle anderen, das ist falsch. Ich glaube, da müssen wir differenzierter hingucken. Ich glaube auch, dass die evangelische Kirche in Deutschland und die Gliedkirchen und viele Christinnen und Christen da inzwischen anders draufschauen, indem man jetzt sagen kann, ja, es ist gut, dass wir verteidigungsfähig sind, dass Menschen da sind, die in der Bundeswehr dienen und für die Freiheit sorgen, in der Hoffnung, dass sozusagen Gewaltanwendung wirklich als Ultima Ratio gesehen wird und nie angewendet werden muss.
Das sorgt ja auch für Spannungen innerhalb der evangelischen Kirche in Deutschland, innerhalb der EKD. Also wenn man sich die Äußerungen anschaut, die derzeitige Ratsvorsitzende Bischöfin Kirsten Fehrs sagt ganz klar, die Ukraine hat das Recht auf Verteidigung. Dann haben sie den Friedensbeauftragten der EKD, Bischof Friedrich Kramer, der sagt, wir müssen alles für Verhandlungen tun. Da entdecke ich schon Reibungen, die die evangelische Kirche in sich austrägt.
Diese Reibung hat es immer gegeben in den letzten Jahrzehnten, man kann fast sagen Jahrhunderten. Und es ist gut, dass all die von Ihnen genannten Personen im inhaltlichen Kontakt und Austausch sind. Und wir hatten gerade eine Situation, dass wir von der Militärseelsorge aus in der Kirchenkonferenz, das ist sozusagen ein Gremium, wo die leitenden Geistlichen der evangelischen Kirchen als auch die leitenden Juristen zusammenkommen, dass wir gebeten haben, darüber nachzudenken und uns instand zu setzen als Militärseelsorge, dass wir ökumenisch uns verbinden, auch mit Notfallseelsorgen und anderen Seelsorgeeinrichtungen unserer beiden großen Kirchen in Deutschland, um sozusagen Handlungsfähigkeit für einen Notfall vorzubereiten, dem ist einstimmig entsprochen worden. Das heißt, dass erkannt wird, dass es besser ist, sich auf Dinge vorzubereiten, die dann hoffentlich nie eintreffen, aber wo man Handlungsfähigkeit hat. Und natürlich wird da gleichzeitig gesagt, lasst uns sozusagen nicht vergessen, dass wir verhandeln müssen und auch dazu aufrufen müssen. Und ich finde, das eine schließt das andere auch wirklich nicht aus.
Sie haben gerade gesagt, wir müssen handlungsfähig sein. Mir fällt sofort das Wort ein, kriegstüchtig, was der Generalinspekteur der Bundeswehr Carsten Breuer benutzt hat, aber was auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius benutzt. Heißt handlungsfähig zu sein für Sie als evangelischen Militärbischof, kriegstüchtig zu sein?
Na, der Begriff der Kriegstüchtigkeit hat natürlich was Schillerndes. Er sollte sozusagen aufrütteln. Wenn wir sagen würden, soll die Bundeswehr verteidigungsfähig sein, dann würde ich sagen, ja, denn das ist ihr Auftrag. Und wenn man sagen würde, was machst du denn, wenn du dich verteidigst? Bist du dann im Krieg oder versuchst du, den abzuwehren? Dann würde man auch sagen, ja. Von daher, der Begriff ist schillernd, aber mit Blick auf sozusagen die Fähigkeiten der Bundeswehr sicherlich insofern angemessen, als dass man sagt, ihr müsst in der Lage sein, wirklich zu verteidigen, und um nichts anderes geht es ja. Und das Wesentliche ist, dass wir sagen, dass wir auch friedensfähig bleiben müssen und sozusagen nicht nur von dem einen reden, sondern das andere auch im Kopf haben und auch vorantreiben. Und das ist auch die Aufgabe der Kirchen.
Also ist kriegstüchtig ein schillernder Begriff, aber in der aktuellen politischen Debatte für Sie einer, der durchaus seine Berechtigung hat?
Der zumindest im Zusammenhang, wenn er von einem Verteidigungsminister geäußert wird oder von einem Generalinspekteur, seine Berechtigung haben kann, wenn dadurch deutlich wird, was die eigentliche Aufgabe ist, nämlich Deutschland zu verteidigen.
Carsten Breuer, der Generalinspekteur der Bundeswehr, sagt, wir haben 5 bis 8 Jahre Zeit. Dann, so sagt er, sei Russland grundsätzlich in der Lage, NATO-Staaten anzugreifen. Was heißt das für Ihre Einschätzung der Lage dafür, wie Sie auch in der Militärseelsorge damit umgehen?
Wir müssen in der Militärseelsorge uns auf die Szenarien, die die Bundeswehr vor Augen hat, einstellen. Ich habe ja ein Beispiel gebracht vorhin, dass ich gesagt habe, ja, wir müssen seelsorgerlich in der Lage sein, für einen Großschadensfall von Menschen auch sozusagen fähig zu sein, zu handeln. Denn mit 104 Militärgeistlichen kommt man nicht weit, nicht? Und wenn man schauen muss, wie viele Möglichkeiten es gibt, da zu handeln, einerseits sozusagen bei den Soldaten zu sein, dann andererseits bei den Familien, bei den Verletzten, bei den Verwundeten, dann ist sozusagen das eine Situation, die uns schon Sorgen macht. Und von daher hoffe ich, dass wir bei dem, was an Anforderungen an uns kommt, dass wir dieses wirklich gestalten können und dass wir natürlich uns darauf vorbereiten. Und das tun wir, indem wir jetzt frei nach dem Motto, die Übungen sind der neue Einsatz, dort auch hingehen, um zu schauen, wo ist denn die Position der Militärseelsorge in gewissen Gefechtssituationen etc. Das sind ja alles Dinge, die musst du üben. Du musst wissen, wo du hinkommst. Du musst wissen, wo du stehst. Du musst wissen, welche Handlungen sind von dir gefordert, dass wir da sozusagen weitergehen. Und Sie können sich vorstellen, dass das für uns natürlich eine neue Situation ist. Denn nach vielen Jahren der Einsatzbegleitung nach Afghanistan, nach Mali und an andere Orte, wo man sagen würde, ja, da wissen wir, was die Aufgabe der Militärseelsorge ist, ist das sozusagen die neue Herausforderung, diese anzunehmen und darin auch seinen Platz zu finden.
Litauen als ein Ort, den die Bundeswehr sichern soll an der Ostflanke der NATO. Haben Sie schon Gelegenheit, dort zu sein?
Ja, ich war schon 2-mal jetzt in Litauen. Das letzte Mal war ich zur Adventszeit und wir haben in Litauen und Rukla einen Adventsgottesdienst gefeiert mit Soldatinnen und Soldaten und dem Minister und anderen. Ja, das war sehr gut. Aber was wir natürlich vorbereiten, ist, dass sozusagen dort ja die litauische Brigade oder die Brigade Litauen permanent sein soll. Das heißt, ich bin dort im Gespräch auch mit dem Ministerium, wie sozusagen dort die kirchliche Versorgung vor Ort aussehen soll. Auf was müssen wir uns vorbereiten? Wie viel Personal brauchen wir dort? Ich bin im Gespräch mit dem dortigen evangelischen Bischof, um zu gucken, ob wir auch eine Kooperation zwischen den Kirchen hinbekommen, dass sozusagen nicht sich ein abgeschottetes Lager irgendwo befindet, wo Menschen leben, sondern wo man möglichst eine Durchlässigkeit bekommt. All das sind Dinge und wir bereiten auch die Soldatinnen und Soldaten vor, die dorthin gehen wollen, indem wir mit ihnen Gespräche führen, indem wir vielleicht auch mal Rüstzeiten dorthin machen, um zu schauen, wie ist die Situation dort. Denn die Familien wollen natürlich wissen, wo kommen wir da hin, wie sind wir untergebracht, wie sind vielleicht die Kinder versorgt im Kindergarten, in der Schule und so weiter und so fort. Also das ist schon eine richtige große Aufgabe.
Handlungsfähig muss die Bundeswehr sein. So habe ich Sie verstanden, das ist auch Ihre Perspektive. Aber es fehlt im Grunde dafür ja noch Geld. Bundesverteidigungsminister Pistorius sagt, 4,5 bis 6 Milliarden Euro fehlen, um die NATO-Quote von 2% überhaupt zu erreichen. Und das führt natürlich zu einer Diskussion in der Politik, die dann darauf rausläuft, zu sagen, wenn wir der Bundeswehr mehr Geld geben, müssen wir anderswo kürzen. Und die Diskussion kennen Sie auch. Finanzminister Lindner zum Beispiel sagt, dann kürzen wir eben im Sozialbereich. Das ist für Sie als Kirchenmann sicher nicht ganz einfach. Wo setzen Sie die Priorität?
Das ist wirklich nicht einfach und deswegen lenke ich jetzt fröhlich ab und sage...
Nee, das geht nicht, Herr Bischof.
Das ist verboten. Lenke fröhlich ab und sage, es fehlt nicht nur am Geld, sondern es fehlt auch am Personal.
Ja.
Und beides sind wirklich ernstzunehmende Faktoren. Und von daher gilt es eher, glaube ich, und das ist wieder sozusagen dann ein Kniff in der Antwort, zu sagen, wir müssen mit dem Geld, was wir haben, sauber wirtschaften. Und wir müssen das Geld, was wir haben, wirklich effektiv einsetzen. Und inwieweit wir in allen Bereichen, die Sie gerade genannt haben, das gilt sowohl für den Wehretat, das gilt für das Soziale, effektiv mit Steuermitteln umgehen, das ist nochmal eine Frage, die die Politik wirklich beantworten muss. Und von daher glaube ich sicherlich, wenn da sehr präzise drauf geschaut wird, dass Gelder auch frei werden, um sie im besten Falle sowohl in dem einen als auch in dem anderen Bereich ressortieren zu lassen.
Herr Fellenberg, zum Abschluss unseres Gesprächs würde ich gerne noch mal über die Debatte zum Ukraine-Krieg sprechen, die wir gerade haben. Stichwort Einfrieren des Krieges. Das war ein Wort, das der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich benutzt hat und das viel Diskussionen ausgelöst hat. Wie sehen Sie dieses Einfrieren des Krieges? Ist das aus Ihrer Sicht tatsächlich eine Option?
Also ich glaube, es ist momentan keine Option. Also ich erinnere mich an die Tischsituation, die Wladimir Putin mit seinen Gesprächspartnern ja immer wieder hergestellt hat, wo er auf der einen Seite saß und gefühlt 20 Meter auf der anderen Seite saßen seine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Ich glaube, dass sich an der Einstellung von ihm bisher nichts geändert hat. Die zweite Geschichte ist die, wenn es um den Krieg geht und das Einfrieren, dann sind die Dinge, die wir denken, immer sehr wohlfeil. Die Ukrainerinnen und Ukrainer sind diejenigen, die entscheiden müssen, wann welcher Zeitpunkt gekommen ist. Wir können sie in der Verteidigung unterstützen, so gut es geht. Und ich bin mir sicher, dass es Punkte geben wird und Zeitpunkte geben wird, wo über Frieden auch verhandelt wird. Ich bin der festen Überzeugung, dass ein echter Frieden, der auch hält über die Zeit hinaus, Recht, Freiheit und Gerechtigkeit nicht ausblenden darf, sondern beinhalten muss. Ein gerechter Frieden, der Ukraine wirklich auch gerecht wird. Und ich glaube, diejenigen, die den Schnellschuss im wahrsten Sinne des Wortes machen, wenn es um einen eingefrorenen Frieden geht, riskieren, dass in einer späteren Zeit Revanche etc. wieder hervorkommt. Und das, finde ich, gilt auf jeden Fall zu verhindern.
Für Sie als evangelischen Christ ist Ostern als Fest der Auferstehung Jesu ein Fest der Hoffnung. Wir haben am Anfang kurz darüber gesprochen. Sie haben gesagt, warum Ihr Glauben Ihnen Hoffnung gibt. Was konkret in diesen Tagen macht Ihnen Hoffnung darauf, dass in dieser Situation, in der wir viele Krisen erleben, ja nicht nur den Ukraine-Krieg, der Klimawandel gehört auch dazu, wir es als Menschheit hinkriegen, doch noch gemeinsam zu handeln und Lösungen zu finden?
Das Leben ist stärker als der Tod. Das ist die Botschaft. Und es gibt Tausende und Millionen von Christinnen und Christen, die das leben, die das unterstützen, andere Menschen, andere Religionen auch. Und darauf setze ich in dieser Zeit. Und dass es wirklich Hoffnung gibt, das ist die wesentliche Aussage unseres Glaubens, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Und darauf kann man wirklich in die Zukunft gehen, aufrecht und mit fröhlichem Herzen.
Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, Herr Dr. Fellenberg, frohe Ostern.
Herzlichen Dank, desselbigen gleichen.
Das war das Interview der Woche mit dem evangelischen Militärbischof Dr. Bernhard Fellenberg und Marc Kleber am Mikrofon.